Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinen Gästen Carmen und Ingo. Hallo ihr beiden. Stellt euch mal vor und sagt uns, wie ihr zur Fotografie gekommen seid.
Hallo, wir sind Carmen und Ingo. Ich bin die Carmen natürlich.
Ja, und ich bin der Ingo.
Genau, wir sind, ja, wie wir zur Fotografie gekommen sind, das ist eine längere Geschichte. Wir sind auf alle Fälle nicht, wir sind Autodidakt. Wir haben uns das selber angeeignet, haben eigentlich ganz was anderes gemacht, kommen überhaupt nicht aus irgendeiner Fotografielehre oder aus einem Studium oder Ähnlichem. Bei uns war es eigentlich mehr oder weniger die Leidenschaft und der Spaß an der Sache. Und dann die ersten Kollegen quasi, die dann mal gefragt haben, ob wir irgendwas fotografieren können, so sind wir da reingerutscht. Also wir sind wirklich eigentlich durch viel Spaß und Übung und Eigeninitiative immer mehr in unser Hobby immer tiefer eingestiegen und aus dem Hobby haben wir dann unseren Beruf gemacht.
Ingo, willst du da noch was dazu sagen oder deckt das alles ab?
Das ist schwierig für uns, dass jeder seine
genau.
Sprechzeit kriegt.
Drum, ich fange gleich am Anfang also an, dass danke, das gleich dass bleibt.
Danke vielmals für die Einladung zu deinem Podcast. Danke, freut uns sehr. Fotografie ist für uns getrennt, wie wir noch nicht zusammen waren, wo wir es noch nicht gekannt haben, vor 2003 also schon Thema gewesen. Ich habe mich immer dafür interessiert, viel auch für Video interessiert, so speziell in den 2000, Anfang 99, 2000er Jahren. Hauptsächlich, es war ja damals noch nicht so, dass man gesagt hat, dass du hast einen 36er Film und machst da immer ständig irgendwelche Experimente. Das war bei uns nicht so. Bei uns hat es wirklich angefangen, ein bisschen mit der digitalen Technik und je leichter die zugänglich war. Und so hat sich das entwickelt und dann aus einer normalen, sagen wir mal, Kompaktkamera ist eine Bridge geworden, dann wurde eine DSLR raus und viel reisen und dort die Dokumentation zu machen. Und das war gleich der erste Punkt, wo die Leute darauf aufmerksam geworden sind, weil wenn du bessere Bilder machen möchtest, ist der erste oder einfachste Weg eigentlich an Orte zu gehen, die von sich aus schon interessant sind. Und dann kannst du scheiß Fotos machen und die Leute sagen, wow, ist das cool. Und du warst halt einfach nur in Indien und hast irgendeinen Inder fotografiert. Überhaupt keine Ahnung von Licht und nix, aber die finden es schon mal gut, weil ein bisschen Tiefenschärfe drin ist oder Tiefenunschärfe und anderes Gesicht wie das normale auf der Straßen. Und das ist schon interessant und dann kommt der Erste und sagt, willst du meine Hochzeit fotografieren? Und so hat es eben wirklich lang gebraucht eigentlich, bis daraus ein Business geworden ist, wenn man sich überlegt, wir haben uns 2003 kennengelernt, das heißt, bis zum Business sind 6 Jahre gewesen. Das geht natürlich in der heutigen Zeit mit den heutigen Mitteln und so weiter wesentlich schneller.
Ja, wir hätten das auch damals, wo wir das angefangen haben, eben zum Spaß, hätten wir jetzt gar nicht gedacht, dass wir damit jemals Geld verdienen wollen, würden, werden. Also das war für uns, wir haben ja eben beide ganz was anderes gemacht. Der Ingo hat Telekommunikationstechnik und Systeme studiert.
Oh. Das
habe ich auch so nicht gelernt.
Genau.
Steht jetzt irgendwo
da.
Genau. Genau, der Ingo, der studiert und ich habe auch Soziologie studiert, also wir haben beide eigentlich ganz anders gemacht und sind da eigentlich wirklich so reingerutscht. Ja. Also Gott sei Dank. Ja. Wir haben dann auch gesehen bei unseren Reisen, immer beim Fotografieren, wie gut es uns geht, wie gut wir es haben, wie cool es ist, dass man eine Wahl hat in unseren Breitengraden, dass man machen kann, was man will und was einen Spaß macht. Und haben dann eigentlich durch Indien oder durch unsere Reisen eigentlich auch irgendwann entschieden, einfach das zu machen, was uns, wo wirklich das Herz dran hängt, was wirklich richtig viel Spaß macht, was uns unser Leben bereichert und wo man nicht irgendwie so von Montag bis Freitag irgendwas abarbeiten muss oder so. Also einfach so quasi schwer in die Arbeit geht und das wollte man anders haben. Ja. Und dann haben wir gesagt, probieren wir es mal, schauen wir mal, wie es so läuft, wie es funktioniert und haben wir bis jetzt nicht bereut.
Jetzt habt ihr es ja schon ein paar Mal anklingen lassen. Ich meine, für die Leute, die euch jetzt nicht kennen sollten, weil es hat sich doch ein bisschen bekannt mittlerweile, was macht es denn so und was freut euch so? Was ist denn das, was ihr macht?
Also eine Mischung mittlerweile. Also früher war es natürlich wirklich nur die reine Fotografie. Das war der Start an sich. Mittlerweile ist daraus natürlich mehr geworden. Also wir haben ja ein zweites Standbein an und für sich aufgebaut, dass wir unser Wissen, was wir uns für das eigentliche, für die Basis der Dienstleistung, der Fotografie, was wir uns da angeeignet haben, auch an andere weiterzugeben. Und das machen wir ja schon über 10 Jahre, dass wir eigentlich wirklich 1:1 mit Erfahrung gepaart, mit Fehlern gepaart, an andere weitergeben, damit das nicht 10 Jahre dauert, auf ein Niveau zu kommen, sondern eben schon in 2 oder 3 Jahren geht, beziehungsweise je nachdem, wie schnell das man es machen möchte.
Genau, wir haben jetzt noch nie erwähnt, wir sind Hochzeitsfotografen. Wir sind wir sind spezialisiert auf Hochzeiten, ja. Haben uns aber auch erst mit der Zeit also quasi uns auf das spezialisiert. Also wir haben am Anfang quasi alles gemacht, haben waren alles für jeden und haben alles mal ausprobiert und wollten alles mal kennenlernen und haben wirklich dadurch eigentlich gemerkt, was liegt uns am besten, was macht uns am meisten Spaß, wo wollen wir hin in welcher Richtung, und haben uns dann wirklich nur auf Hochzeiten spezialisiert, beziehungsweise Pärchen und alles, was mit Liebe zu tun hat. Also wir machen auch wirklich Pärchenshoots, vorher, nachher, Engagement, Afterwedding, also sowas.
Sehr cool. Jetzt habt ihr...
Wenn jetzt jemand für einen Family-Shoot anfragt oder sowas, ist das zum Beispiel was wir eigentlich, wenn wir den jetzt nicht kennen oder sowas, nicht annehmen oder nicht anbieten, sagen wir mal so.
Das ist cool. Genau. Jetzt habt ihr ja schon gesagt, dass du, Ingo, sehr über die Videoschiene gekommen bist. Wie wichtig ist allgemein jetzt Bewegtbild in der Fotografie oder für Fotografen, und wie wichtig ist im Speziellen für euch Bewegtbild?
Ich sehe es für beide Bereiche sehr wichtig. Also für uns selber ist es irrsinnig wichtig, machen wir es sehr, sehr lang schon. Und wie gesagt, am Anfang war das ein bisschen so mehr mein Ding. Bevor ich überhaupt Ärger mit dem Fotografieren angefangen habe, habe ich mehr Video gemacht. Also so jetzt wirklich zwischen 2000 und 2003, bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich viel schon mit Premiere rumgeschnitten und mich geärgert darüber, dass es viel Bugs gibt und so weiter. Aber das war eigentlich wirklich aus dem Spaß heraus. Und ich glaube, dass es in den letzten Jahren extrem wichtig geworden ist, für Fotografen das Medium auch zu beherrschen, es für sich selbst zu nutzen als Marketing und eben, sagen wir, Transparenz-Channel. Auf der anderen Seite wiederum ist es für uns extrem wichtig geworden in der Dienstleistung, weil wir halt einfach für den Kunden, den wir schon akquiriert haben für Bilder, noch zusätzlichen Mehrwert machen können mit einem Highlight-Trailer zum Beispiel bei Hochzeiten, und der auf der anderen Seite wiederum bei uns mit dem einen Kunden auch zu mehr Umsatz führt, weil er ja mehr Leistung kriegt. Und das machen wir seit die Mark II von Canon, mehr oder weniger 5D Mark II, rausgekommen ist, 2008, 2009, da haben wir schon die ersten Videos gemacht. Und haben das jetzt dann wirklich so, dass das für uns ein sehr, sehr interessantes Zusatzbusiness auch zu den Fotos ist. Ja, wir haben auch Aufträge, die nur mit Video zu tun haben, meistens B2B, wo wir Imagefilme machen oder sowas in der Richtung. Und das ist dann auch für uns einfach so zum Ausgleich. Hauptsächlich sind das dann kleine, also wenige Projekte, aber umsatzstarke Projekte. Und es macht irrsinnig viel Spaß, das Medium zu nutzen. Ja. Und wir nutzen es auch für uns selber, für unser, sagen wir mal, Marketing an sich sehr, sehr stark.
Auch privat, also wir machen von unserer Tochter oder von uns mindestens einmal im Jahr ein Urlaubsvideo oder ein Video, wo wir irgendwie festhalten, wo wir sind, was wir machen. Und es ist echt so wahnsinnig, wenn meine Tochter, die ist jetzt 5 Jahre alt, wenn man so
fünf Jahre
so irrsig, wenn man das dann so anschaut, ist ein Video einfach irre, weil man hört sie lachen, man hört sie reden, man sieht, wie sie geht, und das ist einfach nochmal was anderes, wie wenn du ein Foto machst. Also das ist eine Momentaufnahme, wir lieben Fotos, alles super, aber ist einfach gerade mit Kindern, finde ich, einfach ganz extrem emotional, und deswegen finde ich das, also ist gar nicht mehr wegzudenken, wir machen das wirklich sehr gerne.
Absolut,
Und dann schnell zusammengeschnitten, zwischen 3 und 5 Minuten. Und dann kann, ein fünfjähriges Kind wird sich jetzt nicht mehr an das Zeitalter mit 3 erinnern. Und da haben wir trotzdem viel erlebt und war trotzdem ein cooler Urlaub, wo man auf einmal, wir waren da zum Beispiel einen Monat in Thailand, da gibt es ein 5-Minuten-Video, und die Kleine könnte sich jetzt, glaube ich, ohne das Video nicht mehr so großartig daran erinnern, was da alles passiert ist. Ja, und schon gar nicht jetzt dann in den nächsten 15 Jahren, sondern das wird das sein, worauf sie sich dann stützt mit den Erinnerungen. Und das ist uns auch sehr, sehr viel wert, dass man da authentisch für sie selber die Dokumentation machen, gar nicht so jetzt als Business oder sowas.
Genau, und das kann man auch eben für Hochzeiten und sowas sehen. Wir haben auch unsere eigene Hochzeit auf Video festgehalten, mit Ton, und das ist einfach etwas, das bringt jedes Mal Gänsehaut zurück und man fängt an zu weinen. Also
nur ja, natürlich.
Und das ist jedes Mal so total einfach eine emotionale Geschichte. Ist einfach nochmal was anderes, wenn man sich einfach nur die Fotos anschaut. Und man muss sagen, es ist einfach, man kriegt ganz viel ganz andere Gefühle voll vermittelt.
Ja, und das Ding ist auch eben, ich habe es auch schon gesagt, gerade der Ton ist was mir so auffällt, das geht gerade in der Erinnerung extrem schnell verloren. So wie die Kleinen früher gesprochen haben oder wie auch immer.
Genau.
Und ich schaue mir, also ich habe früher relativ oft einfach nur Audioaufnahmen gemacht oder Video, und wenn man sich das anhört, ist es einfach so Peng, die Zeit vergeht, unglaublich.
Wahnsinn, ja.
Und gerade auch im Hochzeitsbereich oder überall, wo es um Emotionen geht, ist halt das Bewegtbild in Kombination mit Ton unglaublich, einfach unglaublich.
Ja, ist in der heutigen Zeit wirklich super machbar. Ich meine, abgesehen, also unser Hochzeitsvideo ist wirklich mit dem Handy gefilmt und das, also jetzt quasi bildtechnisch nichts Besonderes, aber es ist das beste Video, was wir haben, und das ist super. Aber auch bei den Hochzeiten mit unserer Kamera, die Leute kriegen es ja gar nicht mit, man schaltet um. Also es geht relativ schnell umzusetzen, ist relativ einfach. Also man muss natürlich ein paar Grundregeln wissen oder ein paar Sachen sich vielleicht damit beschäftigen und ein bisschen üben und sowas, aber es ist eigentlich relativ schnell zu lernen und leicht.
Wie viel kommt da dann raus beim Hochzeitsvideo bei euch? Wenn jetzt, oder sagen wir mal, wenn jetzt die Kunden quasi Fotografie buchen, Hochzeitsfotografie, und ihr nachher nur so nebenbei unter Anführungszeichen mitfilmt, so als vielleicht Gimmick oder zusätzlich nur, wie viel kommt da raus? Und andersrum, wenn jetzt die Kunden sagen, filmt für uns, ist das ein Unterschied von der Länge und von dem, was dann drinnen ist?
Also wir machen das nur gebuchterweise mehr. Also wir haben, wie gesagt, wir machen das seit 10 Jahren. Das haben wir in der ersten Zeit, also wie wir die 5D Mark II mehr oder weniger zweifach gehabt haben, haben wir da mal zweimal nebenbei hergefilmt. Danach ist das ein Produkt gewesen. Was wir natürlich aufgesteigert haben, ist das Verhältnis Qualität und natürlich auch den Preis. Am Anfang haben wir das mehr oder weniger fast verschenkt. Und war aber von der Qualität her, wenn man jetzt rückblickend was hat, natürlich noch nicht in dem Niveau wie 10 Jahre später. Das wächst natürlich miteinander. Wir machen grundsätzlich, unter dem Begriff Fusion Video bieten wir das an, bieten wir mehr oder weniger einen 5 Minuten Highlight-Trailer an. Ja, der hat unter Umständen die Trauversprechen drin, vielleicht noch was Bedeutung und Emotionsschwangeres einer Rede und vielleicht noch irgendwas, welche persönlichen Worte von den den Brautleuten selber, und das Ganze zusammengeschnitten, peppig, mit einer schnellen Musik, mit einer Story drinnen, ist mehr oder weniger das finale Produkt. Das ist am Anfang auch noch gewesen mit Bildern drinnen. Dann also so richtig im Ken Burns-Effekt zwischendrin, wenn wir noch das nicht hundertprozentig abgedeckt haben mit Video. Mittlerweile sind wir aber so, sagen wir mal, auf dem Niveau unterwegs, dass wir keine Bilder mehr als Inhalt brauchen, sondern alles mehr oder weniger für Foto und Video.
Ja, früher war es halt oft einfach, ganz am Anfang war es die Sicherheit, weil wir sind ja die Fotografen. Das heißt, wir haben auf alle Fälle mal unbedingt das Foto abgedeckt.
Ja.
Und das Video war eben, wenn es durchgehend Video war, super, aber ansonsten war ein Foto für uns auch okay. Aber ist natürlich der Anspruch, ändert sich ein bisschen mit der Zeit.
Ja.
Und man ist einfach ein bisschen geübter, man weiß halt einfach schon, was der eine macht, was der andere macht, wie das funktioniert. Dann geht es eigentlich schon ganz gut.
Ja, also da denkst du gar nicht mehr drüber nach, wenn du das einmal wirklich drin hast, ob das jetzt für dich ein Video oder ein Foto ist. Das ist so wie mit dem Autofahren und Schalten. Irgendwann einmal brauchst du da nicht mehr drüber nachdenken, sondern du weißt, du willst das so in der Form haben, und hinten hast du es dann drauf. Also wir machen so, meistens sind ja alles so kurze Clips. Ja, das wirklich lang draufhalten, über eine Minute oder zwei, passiert ja sehr selten. Also das sind wirklich für den kurzen Trailer geschnittene Sachen. Wenn dann jetzt jemand sagt, er hätte gerne einen 10-Minuten-Trailer oder so, einen 10-Minuten-Feature-Film noch zusätzlich, dann nehmen wir noch jemanden zusätzlich mit ins Team, der sich wirklich nur um kontinuierliches Video kümmert, damit man auch eben bei Reden oder was, bei irgendwelchen längeren Dingen mehr Footage hat, als man jetzt nur die kurzen Clips.
Ja. Man muss sagen, das sagen wir eigentlich schon seit Ewigkeiten, also seit wir das machen, dass man kann das in jedem Bereich machen, bei Babyfotografie, bei Pärchen, bei Hochzeit, Family Shoots, gerade bei Family, eben wie du gesagt hast, Family und Babys und so, das ist ja, wenn du als Mama, du kriegst ein Kind, und in den ersten 2 Wochen machen ja oft viele eben so die ersten Babyfotos, Und wenn man da das mit anbieten kann, dass man sagt, man macht ein kleines Video dazu, das kann ich, braucht, wenn das eine Minute ist, ist das schon ihre Sache, weil man einfach sieht, wie das, das Baby eben die, zum Beispiel irgendwie den Finger angreift oder wie man, weiß nicht, wenn man ein Bussi gibt, wie man sich so einhaltet und wie die so klein sind und so winzig. Und das ist etwas, glaube ich, wird total gut ankommen. Es gibt noch ganz, ganz wenige, die das anbieten. Also wir fragen immer bei unseren, wenn wir irgendwo auf einer Bühne stehen oder so, fragen wir immer die Leute, ja, was macht ihr? Macht ihr sowas? Bietet ihr sowas an? Und es wird da ganz, ganz wenig angeboten. Und also es ist für uns ganz witzig, weil eigentlich wäre es eine riesen Nische. Und ich glaube, dass ja, das etwas ist, was die Menschen auch bereichert. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, das, da dreht man jemandem was an oder so, sondern es ist ja etwas, genau, es ist ja was ganz Tolles für den, für die Familie, ja.
Haben wir für ehemalige Kunden, die wir als Hochzeitskunden gehabt haben, machen wir solche Familienshoots auch. Meistens aber nur wirklich in Kombination mit Video. Das heißt, die buchen uns für eine Family-Session, da treffen wir uns dann für 2 Stunden circa und machen dann Foto-Video parallel und das ist halt so ein Moment in Familienleben, das wir da dokumentieren. Da haben wir schon überall jetzt in den letzten Jahren, also da haben wir so 2-3 Familien. Ja, ein paar sind es mehr, aber jetzt sind solche, die immer wiederkehrend, so alle 1,5 Jahr so eine Session machen, da haben wir so eine Handvoll und das ist ein Mehrwert für die, wir sehen auch die Kinder aufwachsen, gibt es eine Familie, die haben wir das schon, glaube ich, 7 oder 8 Mal gemacht, cool. da gehen jetzt beide Kinder schon ins Gymnasium und wir haben aber, das erste Video war, da hat die Kleine noch eine Flasche gekriegt, ja, und war gerade ein paar Wochen auf der Welt, das ist schon für die Familie auch eine super Sache und dann gut peppig zusammengeschnitten, weil selber mit dem Video haben sie auch drauf gehalten. Sie haben tausende Videos auf dem Handy. Das Problem ist das
wo
Finale.
Wo fängt man denn an und wo hört man auf und wo schneidet man? Genau. Und so. Das ist ja immer das Problem.
Und das Thema ist, das finale Produkt ist eigentlich das, wo du sagst, du hast ein bisschen Audio drauf, ein bisschen eben ein Lochen, ein bisschen so Slow-Motion gegen die Sonne und was auch also alles geht, um das Ganze ein bisschen professioneller zu gestalten. Relativ einfache Mittel, aber extrem effektiv.
Ja, also wir empfehlen eben in jeder Branche mal darüber nachzudenken, wie kann man das integrieren. Das fängt bei Architektur an und eben hört bei Baby auf. Da kann man eigentlich ganz coole Sachen machen.
Hilft da bei euch auch der Ansatz, dass ihr immer zu zweit fotografiert?
Nee, bei uns war das ja dadurch, dass das eben so entstanden ist, wir sind mal total viel unterwegs gewesen, immer zusammen gewesen und wir haben das gemeinsame Hobby ja so entdeckt. Für uns wäre das nie eine Option gewesen, das allein zu machen. Deswegen kann man das gar nicht so sagen. Ich glaube, prinzipiell für uns geht es natürlich super oder vielleicht auch so, weil wir einfach schon ein super eingespieltes Team sind. Wir wissen genau eben, was der eine macht, was der andere macht. Wenn ich ein Foto mache, macht er irgendwo ein Video und umgekehrt. Da sind wir schon recht eingespielt. Aber ich glaube auch, dass jeder, der das allein macht, ganz gut integrieren kann. Man muss halt quasi natürlich ein bisschen üben. Man muss halt wissen, was man da in dem Moment macht und wie man mit der Kamera umgeht, wie das funktioniert. Aber gerade eben beim Babyshoot oder so, da hat man eigentlich alle Zeit der Welt. Da sind die Kinder, was machen sie? Schlafen, trinken und dann wieder schlafen. Das war's dann. Und da eben einfach dabei sein und zu sehen, was ein Kind so macht. Und da kann man eben, macht dann ein paar Fotos und danach einfach ein Video und dazwischen wieder. Also das ist eigentlich kein Problem. Und auch bei Hochzeiten, weil viele sagen, ja, wie macht's denn das, wenn es jetzt total stressig ist oder so. Es ist zum Beispiel bei der Trauung, die Leute stellen sich das viel stressiger vor. Es ist da hat man oft eine Stunde Zeit, da macht man ein paar Fotos, dann hat man das schon. Dann kann man ruhig ein paar Videos machen. Man muss ja nicht unbedingt das Wichtigste der Wichtigsten, den Ringwechsel oder so drauf haben. Man kann auch einfach so das Ganze zwischendurch drin haben oder so. Also man muss nicht gleich High-End anfangen und man vergleicht sich natürlich nach oben mit den Besten der Besten und mit den coolsten und schönsten Videos da draußen. Darf man aber nicht. Man muss sich überlegen, dass das schönste Video ist, was die Leute von der Hochzeit kriegen und das meistens auch schon ausreichend ist. Also man muss kein High-End-Kino-Video draus kriegen oder so. Ja.
Also es ist Anywachsen ist key an der Stelle. Man ist immer die Definition des, was hinten rausfallen soll. Ja. Wenn du klarerweise 3.000 Euro Zusatzprodukt verkaufst mit Fusion oder sowas, dann war er natürlich recht, wenn du jetzt keine also großartigen, super handheld wackeligen Szenen drinnen sein oder trotzdem nur 50% Bilder und so weiter, sondern da war dann natürlich gut, wenn das wirklich alles aus der Kamera mit Video kommt und einigermaßen eine gute Qualität hat vom Schnitt her. Aber wenn du sagst, du gibst sowas dazu für zwischen 300 Euro und 1.000 Euro, dann ist das einfach ein Add-on, das wesentlich mehr im Mehrwert hat an Inhalt, als das jetzt an, ich sag mal, die Qualität wichtig ist, ja? Sondern eher das fertige, zusammengeschnittene Produkt.
Absolut, sehe ich genauso. Ja. Sehr cool. So, jetzt habt ihr schon gesagt, ihr habt schon relativ viel Erfahrung reingeschickt. Wo können Leute auf der, quasi von eurer Erfahrung profitieren? Was habt ihr da für Kanäle und Möglichkeiten?
Jetzt in Sachen Video allgemein? Allgemein. Also, wie gesagt, als zweites Standbein haben wir immer unser Wissen an Leute weitergeben. Da haben wir viele Gruppenworkshops.
Warte, ich mache mal eine kurze Klammer auf. Merkt ihr das? So, okay. Es kennst du nicht, man hört oft von Leuten, es kennst du nicht euer Wissen weitergeben, weil dann wären ja alle anderen so gut wie ihr. Seid denn ihr wahnsinnig?
Ja. das haben wir ganz oft gehört. Wir haben eher einen anderen Ansatz. Wir sehen uns als Miteinander, oder wir sehen das als Miteinander wachsen, miteinander lernen, und wir motivieren uns damit selber, wenn wir sehen, dass jemand bei uns vorbeirauscht oder bessere Kunden, bessere Aufträge, besseres Leben hat, was auch immer, dann sieht man das nie als schlecht an, sondern als Motivation. Und freuen uns, dass wir dann wiederum von den Menschen, also wir haben erfahrungstechnisch immer gemerkt, dass wenn man etwas gibt, dass man irgendwas zurückkriegt im Leben, und so sehen wir das. Also wir haben so viel zurückkriegt und auch so viel geben, das haltet sich immer in der Waagschale, und ich glaube, das ist im allgemeinen Leben so. Also gutes Karma kriegt man, gute Karma-Punkte kriegt man eigentlich mit Sachen hergeben oder nett sein zu anderen. Hm. Genau. So sehen wir das.
Klammer zu. Klammer zu.
Genau. Aber wir geben eben Workshops, wir haben Sachen aufgezeichnet, wir haben alle möglichen Kurse, Sachen zu weiterbilden. Wir haben auch eben gerade im Videobereich wollten wir das weitergeben, weil es ein bisschen was anderes ist wie jemand, der nur Videos macht. Also es ist in dem Moment ja kein Videograf, der ersetzt wird, weil das natürlich, wenn du eine halbe Stunde einen riesen Film machst, ist natürlich was anderes als Fotograf dann kaum möglich. Aber eben so gerade Fusion und ein Add-on-Produkt und sowas, das geben wir weiter, wie wir das angegangen sind, wie man das angehen könnte, eben gerade in Baby- oder Family-Fotos oder was auch immer, also Videos.
Ja. Also eben, wie gesagt, am Anfang haben wir viele Gruppenworkshops gemacht. Dann machen wir Einzelcoachings, wir haben Videotrainings für alle möglichen Bereiche, eben speziell auch für Fotografen, die Video machen wollen, aber eben auch das A bis Z von der Hochzeitsfotografie. Und wir haben jetzt auch im Aufbau, das haben wir schon einmal gemacht, die Candy School nennt sich das. Das ist so wirklich hands-on für diejenigen, die quasi das Grundwissen, was wir alles machen, haben, aber eine Begleitung über einen längeren Zeitraum haben wollen, um da wirklich das nächste Level garantiert und zwar begleitend zu erreichen. Ja. Weil ein Videotraining anschauen ist natürlich das eine, du weißt, was da drinnen ist, aber dann auch in die Umsetzung kommen und begleitet werden in verschiedenen Sachen, sind einmal andere Dinge. Und diejenigen, die richtig Bock drauf haben, kommen dann mehr oder weniger in dieses School-Programm. Ja.
Sehr cool. Ja, also das ist, wie du sagst, ein ganz, ganz wichtiges Thema. So das, man kann sich nur so viele Tutorials und YouTube-Videos und was auch immer anschauen. Ja. Wenn man es nicht irgendwann mit die Kamera in die Hand nimmt, dann wird das nicht so viel bringen. Ja.
Genau. Das stimmt, cool. Ja. Informationsverstopfung.
Stimmt. Stimmt, eindeutig. Ja. Sehr cool. Mit welchem Programm arbeitest du jetzt? Weil die Leute immer fragen, so quasi von der Fotografie, ich meine, Video hast du ja schon gesagt, Premiere, was ist so eicher Fotografie, oder andersrum, weil dann kommen wir selber also direkt hin, was ist so eicher Workflow bei einer Hochzeit, wie geht's das ganze Thema an?
Der ist natürlich ein bisschen aufwendiger, der Workflow, jetzt von der Programmfrage zum Workflow. Der ist natürlich ein bisschen umfangreicher, aber grundsätzlich ist es so, dass wir mit Adobe-Produkten recht zufrieden sind. Das heißt, die Bearbeitung an sich passiert dann im Lightroom drinnen, wobei wir auch, sagen wir mal, den Großteil einer Hochzeits-Editing, also outsourcen. Das heißt, wir machen da nur die Highlights selber. Das ist so zwischen 100 und 150 Fotos, die auch gleich im Anschluss mehr oder weniger in die Slideshow kommen für den Kunden. Und danach gehen die Sachen zu unserem Bildbearbeitungspartner und kommen dann noch 5 Tage so zurück, als hätte man selber bearbeitet. Das ist ein extremst wichtiger Bestandteil des Workflows, weil es uns die Freiheit gibt, nicht da Stunden vor dem Editing zu verbringen, das immer wieder gleich ist und immer wieder, also es ist einfach nichts, wo man sagt, das ist die eigene Ressource, die man dafür als Selbstständiger hernehmen muss.
Genau, es gibt ja viele, die sagen, ma, aber
das ist mein Stil und so
weiter. Das ist mein Stil und das mache ich. Das und ist wohl, also wir, wie schon gesagt, wir machen da 150 Bilder selber, schauen, was passt zu der Hochzeit, wie soll das ausschauen. Und alles andere ist eigentlich nur noch eine Synchronisationsarbeit beziehungsweise eine Anpassungsarbeit, das Preset, was ich da eh schon draufgelegt habe, und deswegen muss man, man muss Dinge einfach hergeben und loslassen können und sagen, das kann jemand anders fast besser. Und dann muss man es eh nochmal durchgehen, das heißt, die Kontrolle gibt es ja eh nochmal, aber kann man auf alle Fälle empfehlen, für einfach wieder einen freien Kopf zu kriegen, neue Sachen zu machen, Ideen zu kreieren, sonst kommst du halt zu nichts, du musst dann noch
abarbeiten. Ist das sowas, was auch jetzt so ein wenig lernen habt müssen, wie man es öfter hört, so das man muss nicht alles selber machen, man kann auch Sachen abgeben und der Steibelrot ist auch oft ganz praktisch.
Ja, der ist auch schon lang weg. Das ist eines der ersten Sachen, die weggegangen sind.
Ja, nein, auf alle Fälle. Also haben wir lernen müssen. Ja. Ich habe gedacht, ich bin die Einzige, die unsere Fotos bearbeiten kann und ich mache das am besten. Mhm. Und ich bin da eh so schnell und das passt ja eh alles genauso, wie es ist. Und dann kam unsere Tochter und also eigentlich schon davor in der Schwangerschaft, und da haben wir uns das dann überlegt und haben gesagt, jetzt probieren wir es mal aus, und dann haben wir gesagt, eigentlich ist das total super, wieso haben wir das jetzt schon viel früher gemacht? Mhm. Und wir sind den langen Weg gegangen, wir haben viele Dinge erst einfach wirklich mit der Zeit gelernt, und deswegen geben wir ja unsere Workshops und so Sachen weiter, weil wir sagen, das kann man alles viel schneller machen. Also man kann das ein bisschen abkürzen, man muss nicht jeden Fehler begehen, den jemand anders abgegangen hat, und deswegen ist eben solche Dinge, also Putzfrau, Buchhaltung, Outsourcen, also alles, was man abgeben kann, Fotodesign, Fotobuchdesign oder was auch immer, alles abgeben, was man nicht selber machen möchte und nicht muss, und wo es nicht wichtig ist, dass man eben selber davor sitzt. Also wenn wir jetzt ein Interview geben, kann man das natürlich nicht, oder einen Podcast machen, aber es natürlich nicht outsourcen, aber alles andere, wo man nicht persönlich wirklich dahinter stehen muss, einfach weggeben.
Ja. Also die Art und Weise, das nach außen zu lagern, jetzt mal von der Buchhaltung abgesehen, haben wir dann so Richtung 2013 eben angefangen. Da haben wir es damals intern noch gehabt, dass das die Carmen noch selected hat, aber dann die Bearbeitung von den anderen Fotos jemand anderer intern gemacht hat. Dann sind wir aber in die nächste Stufe gegangen, weil das ja auch wieder eine Ressourcenklemmung von jemandem, der intern was anders machen kann. Und mit zum Beispiel bei Pro Image Editors kostet uns das Bild jetzt dann zum Beispiel 15 Cent. Und das ist, und für unsere Community gibt es dann nochmal 10% dauerhaft, zum Beispiel, wer da mit dabei ist. Und das ist ein No-Brainer. Du kannst eine komplette Hochzeit für 70 Euro bearbeiten lassen. Die habe ich ganz normal einkalkuliert in das Angebot. Und somit habe ich Zeit, mich statt 10 Stunden um Bildbearbeitung zu kümmern. Ja, ein bisschen was wird dir bleiben, aber die 10 Stunden kann ich für mein Business einbringen. Oder ich mache für Akquise.
Oder für die Familie.
Ja, genau, einfach. Es gibt, und alle sagen, ja, die kennen das nicht so gut wie ich, eine Firma, die Millionen Bilder pro Monat bearbeitet, die kann das definitiv besser wie du, und jeder Einzelne, der darin sitzt,
hat das. Ist ja ganz oft eine Frage der Kommunikation, also da geht es halt auch viel darum, klar geht das nicht von heute auf morgen, weil egal, was man selber angefangen hat, es ist immer einmal ein Prozess. Und genauso ist es beim Editing abgeben, weil natürlich muss man erstmal sich dran gewöhnen, dann macht er das vielleicht nicht 100% genau so, wie man das selber machen würde, so wie mit dem Putzen ungefähr, wo dann sagt, die Putzfrau hat aber nicht so super geputzt.
Ja.
Und dann muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass das abgeben ist, und das, und dann einfach die Kommunikation mit dem Meeting. Also wir haben dann wirklich auch hingeschrieben und so, und wenn man irgendeine Sonderwünsche hat, man kann alles angeben, man kann sagen, weniger Kontrast oder das ein bisschen weg oder das ein bisschen mehr.
Aber man muss dazu sagen, wenn der Start-Workflow, und das ist eben dass man zum Beispiel diese 100 Bilder zum Beispiel drin lässt in dem Katalog, die in dem ganzen Tag verteilt sein, dann ist mehr oder weniger die Absprache meistens wirklich sehr, sehr kurz. Also man soll es nicht in der High-Peak-Season machen, sondern irgendwann, wenn man Zeit hat dafür, weil wenn du gestresst bist und jetzt brauche ich Hilfe, dann funktioniert das nicht. Das heißt, man muss sich das in einer ruhigeren Zeit einpendeln und vielleicht schon mal was Bearbeitetes, was man schon fertig hat, auf einer stillen Kopie schon fertig ist, mal hinschicken und schauen, wie kriegen die das so in der Form hin. Bei uns kann man, also bei Pro Image Editors, kann man auch 500 Fotos mal gratis testen und so weiter. Mhm. Und das sollte man halt in der Phase einmal machen. Also da kannst du, wenn du das irgendwo reinschreiben willst, candy.ws/pi, also P-I-E. Es steht dann in den Shownotes drinnen. Ja, genau. Das ist zum Beispiel, du kannst 500 Fotos gratis testen und mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist wirklich für uns eine Riesenerleichterung. Mhm. Ja, weil es einfach immer diesen Wiederkehr. Also kleine Shoots zum Beispiel, jetzt dann irgendwo einfach ein Couple-Shoot oder sowas, macht man definitiv selber. Das zahlt sich nicht aus. Aber Hochzeiten mit 1000 Fotos, die zu bearbeiten sein, ist schon auf eine zeitliche Nummer, die man eben sehr, sehr wohl merkt.
Genau, aber diesen Workflow fertig zu kriegen, also wir schicken das dann, also ich bearbeite ca. 150 Bilder, die sind schon fertig.
Doch, reden wir aber immer nur von Lightroom, oder? Oder wo ist...
Genau,
wo,
von Lightroom.
Gibt es einen Sprung Richtung Photoshop oder wie seht ihr
das? Ja, es, nein, Photoshop eigentlich nur, wenn es wirklich eine komplexere Retusche von Dingen im Bild ist, die aber man weghaben will. Aber jetzt nicht so Körpersachen, sondern irgendwo in irgendeiner Form im Hintergrund ist was, was einen Verlauf hat zum Beispiel, was Lightroom
nicht passiert so gut kann. In 5 Hochzeiten einmal höchstens. Ja. Also ich kenne mich mit Photoshop kaum aus. Also da ist halt nicht benutzt. Für mich ist Lightroom alles da, was ich brauche, vor allem für Hochzeiten. Wir schauen halt, dass wir während dem Shooten schon darauf achten, was ist im Hintergrund, wie ist der Horizont, wie passt es? Also ist da jetzt im Hintergrund der rote Feuerlöscher die ganze Zeit drauf oder könnte ich mich ein bisschen nach links bewegen? Also wir versuchen das schon relativ gut zu vermeiden. Das machen wir im Allgemeinen. Wir croppen ganz wenig auch, also, weil es gibt ja Menschen, die
jedes Bild croppen,
oder Leute, die fotografieren. Genau, und dann wird das alles so nahe zusammengekroppt, bis man das den Ausschnitt haben wollte. Wir machen das wirklich so in Kamera. Also wir bewegen uns viel beim Shooten selber und schauen, dass eben das relativ klar ist. Ja. Und eben dann, genau, dann 150 Bilder bearbeiten, dann schicken wir das rüber, nach 5 Tagen kommt das zurück. Und dann gehe ich da nochmal alle Bilder nacheinander durch und schaue einfach, ob da noch irgendwas optimiert wird oder verbessert wird und, cool. und fertig. Genau, das ist unser Editing. Und eben alles Lightroom.
Aussuchen ist mit Photo Mechanic, das ist vor Lightroom noch, weil das einfach immer noch schneller geht und einfach den Auswahlprozess extrem beschleunigt. Das ist einfach nur ein Zwischentool. Wenn das Lightroom in der gleichen Geschwindigkeit könnte, dann würde man das definitiv auch in Lightroom machen. Aber Photo Mechanic ist da einfach wirklich, wenn es das auf das Aussuchprozess, das sind wir schon wirklich von Stunden, also bei 1000 Fotos bist du einfach mit einem Speed von, weiß ich nicht, 100 Bilder pro Stunde mit der Bearbeitung durch, aber der Auswahlprozess, der ist bei Lightroom einfach nur zu langsam, da rechnet er nur zu viel und selbst wenn du das vorrechnest, auf 1:1 vorschauen, kommst du niemals mit der Geschwindigkeit von Photomechanik.
Was wir auch lernen müssen, oder was ich lernen müssen, ist am Anfang dieses das Aussuchenprozess, dass man sich da nicht so viel Zeit lässt oder sagen wir so hin und abwägt und sagt, weil man macht zum Beispiel, keine Ahnung, lass es 10 Porträts sein, davon sind 3 total ähnlich und die anderen schaut der eine in die Richtung und so und dass man da hin und her geht und sagt, ist das jetzt schöner, ist das jetzt schöner und so und das habe ich aufgehört. Also ich gehe da relativ schnell durch und lasse meinen Instinkt beurteilen oder aussuchen, weil das heißt,
Fotos da sind.
Genau, erstens einmal fällt das weg, also das, der Kunde weiß es nicht, man selber vergisst es auch, also wenn man das ausgewählt hat, ist das einfach das Foto, Punkt aus. Und auch wenn das andere jetzt vielleicht ein Tick schärfer gewesen wäre oder ein Tick so und so, man muss irgendwann eine
Emotion schlägt
und
Perfektion,
genauso,
so geht es immer.
Genau, so ist es, Emotion schlägt Perfektion und es ist ja so, dass wenn man ein Foto macht, dann ist es ja auch so, dass man eigentlich blitzschnell entscheidet. Man druckt ab und es ist so und genauso sollte man es auch beim Aussuchen machen. Einfach ein bisschen mehr auf die Intuition hören und sagen, okay, das ist ein schönes Bild, passt, weiter.
Cool. Genau. Und dann Export, Weitergabe, Pickdrop oder irgendwo Galerie selbst bei euch?
Wir haben Picktime verwenden wir. Als Galerie ist dann einfach, wir kennen die Gründer, es ist eine sehr, sehr coole Plattform mit integriertem Shop und Marketing-System und so weiter. Und
sehr leicht zu bedienen.
Sehr leicht zu bedienen.
Klassisch, und
stylisches Design. Und das haben wir jetzt dann in den letzten Jahren eigentlich in Einsatz. Es gibt dann ja für die Kunden sowieso nochmal was als Offline per Post. Aber im Endeffekt für online ist alles die Weitergabe für Download only über Picktime. Ja.
Genau, also die kleinen Sachen, den Shoot, irgendwelche Couple-Shoots gibt es nur über Picktime und alles, was größer ist, Hochzeiten, da gibt es auch nochmal ein Paket von uns zugeschickt. Aber erstmal zur ersten Ansicht Picktime.
Wie habt ihr es handhabt, schön reden, Martin, wie handhabt ihr das mit Datenaufbewahrung? Ist es so, Daten liefern, die gibt es nimmer oder?
Nein, ich muss ehrlich sagen, ihr könnt jetzt eine Hochzeit von 2006 die rausziehen. Also der Speicher ist relativ günstig geworden in den letzten Jahren. Wir haben zwar alles redundant, Aber wenn es jetzt mal wirklich eng ist auf einem Drobo oder so, kann schon mal sein, dass er nochmal durchgeht durch alte Jahre. Und
genau, alles, also wir benutzen Drobo.
Nicht geliefert wurde, die RAWs zu entfernen. Das heißt, die RAWs von den Gelieferten, die behalten wir auch noch immer. Also das ist, da sprechen wir dann nicht mehr über die riesen Datenmengen. Klar, Video ist nochmal was anderes. Da kann man sagen, okay, das, was vor 6, 7 Jahren Video war, das kann man eigentlich skippen. Aber da bist du dann im Backup-System eh schon so weit hinten, dass das liegt irgendwo safe, doppelt. Ja. Und da gehst du nicht nochmal alles durch und raumst auf.
Also, man könnte bei Hochzeiten auch sagen, alle 5 markierten, also wie wir es halt machen, wir haben 5 und rot, das ist bei uns dann quasi fertig bearbeitet und das auch geliefert. Das heißt, das behaltet man und alles andere, weil das sind natürlich, was ist, keine Ahnung, 5.000 Bilder oder 6.000 Bilder, die eigentlich so rumliegen, die keiner braucht, könnte man eigentlich irgendwann mal durchgehen und sagen, man reduziert das.
Ja, aber machen wir hin und wieder, wenn es notwendig ist.
Genau, ist halt immer ein Zeitaufwand und dann ist halt, ist halt die Frage, geht man da jetzt einen ganzen Arbeitstag durch? Und,
ich habe für mich so die Lösung gefunden, dass ich eben die nicht bewerteten Bilder einfach als komprimiertes DNG quasi rausrechne, weil dann spart man sich auch nochmal mindestens ein Drittel bis ein Fünftel, je nach RAW-File, was natürlich auch ganz cool ist.
Ja, nee, es ist, die Überlegung ist, was kostet mir so ein Festplatte, um das doppelt zu backuppen, und wie viel Zeit kostet es mir als Selbstständiger da dran zu arbeiten. Und wenn das eine gleich teuer ist, dann tue ich mir die Arbeit nicht an, sondern kaufe einfach mehr Speicher fertig.
Eindeutig.
Ja, so ist die Rechnung. Ja, und solange das, momentan ist das der Fall, dass wir, also ich habe jetzt schon lange nicht mehr ausgemistet, muss ich ehrlich sagen. Und wenn, dann aber auch nur die wir nicht geliefert haben.
Cool. Jetzt ist da schon relativ oft im Gespräch so das, die Zeit und das Selbstständiger und so rauskommen. Wie picky seid ihr da jetzt bei euch am Work-Life-Balance, was jetzt überlegt, so was muss ich wirklich machen, was zahlt sich aus, mache ich jetzt überhaupt noch einen Job oder einen billigen Job sozusagen? Inwiefern ist das was euch mehr oder weniger immer überlegt?
Ja, das ständig. Also wenn es um geschäftliche Sachen geht, ist die Entscheidung ganz extrem über Rentabilität, was hinten dann rauskommt. Also entweder irgendwas muss ja die Arbeit an sich was bringen, entweder bringt es, keine Ahnung, Spaß und Freude, und das ist einfach, ich sag mal, das Fundament von, man macht das jetzt an, ja, dann bringt es auch Geld. Und wenn jetzt das nur das eine ist und das andere nicht, dann ist überlegen, okay, muss ich das jetzt selber machen? Kann das jemand anderer machen? Kann es jemand anderer günstiger machen? Wir haben auch 2 Mitarbeiter zum Beispiel, und die haben alle ihren Aufgabenbereich, weil sie halt Dinge machen, die nicht wir persönlich als Personen machen müssen. Ja, unter Umständen auch besser können wie wir. Und dementsprechend ist das einfach, was kostet mir der Mitarbeiter? Was kostet es mir, wenn ich mich selber hinsetze? Ja, und ich sehe das grundsätzlich bei vielen Sachen, die mir keinen Spaß machen, ganz extrem. Also auch selbst wenn ich sage, es ist im Garten irgendwas zu machen. Ich habe überhaupt keine Lust an Gartenarbeit. Null, zero, nichts. Ja. Und wenn ich mal einen Gärtner hole, dann kostet er die Stunde XY, und meine Stunde ist aber definitiv höher bewertet für mich selber wie der Gärtner. Das heißt, ich muss nur schauen, dass ich in der Zeit, wo der das macht, mehr oder weniger für mich selber sehe, okay, ich habe jetzt die Zeit nicht im Garten und kann dann effektiv was machen daran, was mir auch mehr bringt.
Genau. Als wenn ich, oder wie schon gesagt, vorher einfach leben und mit dem Kind oder mit Familie mal Zeit verbringen. Die Zeit ist begrenzt im Allgemeinen, und deswegen haben wir das auch angefangen, die ganze Sache, dass man halt etwas machen kann, was uns richtig Spaß macht, Spaß bringt, aber auch um freie Zeiteinteilung, dass man einfach das Leben so genießen kann, wie es ist. Und das kann man halt, glaube ich, besser, wenn man einfach Dinge abgibt und Dinge, jemand anders machen lässt, der es besser kann, eben. Also und wenn man es selber nicht mag, warum?
Und was natürlich auch immer ein Punkt ist, den man wahrscheinlich auch so als gerade als Selbstständiger mit einberechnen muss, ist so, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich passiv auch noch Einkommen kriege? Eben, wie es bei euch ist, Workshops oder Online-Workshops, sagen wir so, oder Presets, weil damit spült man sich natürlich auch in gewisser Weise wieder ein bisschen frei.
Ist auf alle Fälle. Also eine Dienstleister-Sache ist natürlich immer, man muss etwas machen gegen Geld, oder man will etwas machen, darf etwas machen, aber ist auf alle Fälle, man muss immer wirklich persönlich da sein, und das hat sich bei uns dann schon geändert durch Workshops, durch Presets, Dinge, die man zum Leben hat. Wir haben auch Sachen gemacht wie einen Online-Geburtsvorbereitungskurs. Wir haben alle möglichen Sachen ausprobiert und immer geschaut, also etwas, was uns Spaß macht, und man sagt, das ist eine Lösung auf ein Problem oder das bereichert jemanden oder was auch immer. Und haben damit natürlich auch eben passiv fürs Einkommen generiert und macht schon auch Spaß. Es ist natürlich auch eine tolle Sache.
Ja, passiv ist da ein bisschen, da stellen sich manche Leute immer so vor, da sitzt im Schlafen, da ist dabei Geld. Also im Grunde sind die ganzen Themen, es ist ein bisschen anders verlagert und anders skalierbar wie eine persönliche Dienstleistung, aber da steckt trotzdem extrem viel Arbeit drinnen. Also wir haben jetzt zum Beispiel die zwei Mitarbeiter, die wir haben, die sind eigentlich zu 90% nur mit den anderen Themen beschäftigt. Die haben eigentlich jetzt auch mit Fotografie an sich gar nichts zu tun oder machen auch kein Editing und nichts, sondern da geht es um eben Produktgenerierung, eben das Ganze, was drumherum ist und so weiter. Das ist auch teilweise natürlich extrem viel Mannarbeitsstunden, die da drin stecken. Es ist nur dann irgendwann zu einem gewissen Punkt, du kriegst das Geld dann halt, aber nicht, du hast nicht unmittelbar dann Arbeit gemacht, wenn du das Geld kriegst, sondern du steckst halt zuerst Zeit rein oder parallel dann Zeit zur Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, du steckst schon trotzdem sehr, sehr viel Zeit in das Produkt
absolut
an sich.
Absolut. Bei unseren Workshops auch, wir haben so viel Zeit im Vorhinein eingesteckt, dass das natürlich halt einfach, bis das da hinkommt, dauert es halt natürlich eine Zeit.
Ja. Aber es ist besser skalierbar wie die persönliche Dienstleistung, die natürlich an deinem eigenen, sagen wir mal, 24-Stunden-Tag mehr hängt als ein Produkt, ein digitales.
Und Wohlbefinden natürlich, wenn du krank bist oder wenn irgendwas ist, dann, dann bist du halt krank oder das ist irgendwas.
Ja. Aber es ist schon so bei Produkten auch, du musst trotzdem was tun. Also du kannst dir nicht nur, weil es der Produkt hast, hinter sitzen und sagen, da ist jetzt mein Produkt und dann läuft es. Das muss man schon klipp und klar sagen, dass da auch viel Arbeit drin steckt.
Gerade jetzt auch, wenn man es eben selbst hostet. Ich komme halt mit meinem Englisch nicht mehr raus. Gerade jetzt, wenn man es irgendwie selbst auch noch auf der Webseite anbietet, muss man natürlich da auch entsprechend schauen. Ja, bei mir ist es ja so, ich mache relativ viel über LinkedIn Learning. Da hat man halt den Vorteil, dass man sich um den Spaß gar nicht kümmern muss oder fast nicht. Gleichzeitig bleibt halt auch einiges weniger hängen. Also es ist halt immer so die, was macht man?
Ja, weil da übernehmen ja die das ganze Marketing auch für die und so weiter, was die Sachen betrifft. Und die haben sowieso schon User und dann kommt der auf die und dann kriegst du Playtime und so. Mhm. Das ist natürlich einmal was anderes. Unsere Sachen sind alle eigens gehostet, also da haben wir, und wir sind jetzt auch gerade dabei, die Candy Community 2.0 zu bauen. Das wird auch nochmal ein komplett neue Plattform werden für uns. Und da steckt extrem viel Entwicklungsarbeit oder beziehungsweise generell viel Arbeit drinnen. Also wir haben viele Projekte, die jetzt nicht, also einfach hinsitzen, machen und dann verdienst einen Haufen Kohle und ohne, dass du rumsitzt, sondern das steckt immer, das sieht man natürlich vielfach gar nicht nach hinten raus. Wir haben ein Flare Preset Pack zum Beispiel gebaut, das auch Softwareentwicklung beinhaltet, wo man verpartnert sein mit jemandem, der das macht und so weiter. Und allein die Technologie gibt es in der Form vielleicht schon nicht. Und das aufzustellen und so jetzt zu machen, das war irrsinnig viel
viele
Zeit.
Viele Ups and Downs
da
und Haare
hat noch kein
raufen.
Mensch das gekauft. Und es ist nicht so einfach nur ein paar XMP-Dateien abspeichern, wie es jetzt bei einem normalen Preset ist, sondern da steckt extrem viel Arbeit drinnen, wie die, was die ganze Technologie betrifft. Und das siehst du ja nicht. Kaufst das Ding und denkst dir so, ja, was ist so schwierig, kann es nicht sein.
Ja. Man muss halt sagen, man muss halt einfach Spaß an sowas auch haben. Also wir haben immer, immer Lust gehabt auf neue Dinge probieren, irgendwie neue Wege gehen, Sachen auszuprobieren und sowas. Der Ingo ist da sowieso ganz extrem auf der Business-Seite, macht ihn halt total viel Spaß, steckt da voll viel ein, liest voll viel, was das angeht und also taugt ihn halt. Wir sind eher da anders aufgeteilt, ich bin eher die Kreative, die schaut, wie es ausschaut, wie ist das, also sowas in die Richtung. Er steckt dann halt viel Hirnschmalz in die Richtung eben so Projekt oder so, also Projektentwicklung oder sowas ein. Und ist schon cool, es macht da einfach Spaß. Also es gibt da ganz viele Projekte, die bei uns scheitern, wo überhaupt nichts passiert und die nicht gut laufen, aber dann ist halt
scheitern,
so, okay, scheiß drauf.
Scheitern ist ja auch eine Erfahrung, die man macht und die kann man ja dann woanders wieder mitnehmen.
Absolut.
Also es ist immer so, das ist nichts geworden, ich muss mich von der Brücke werfen. Nein, Himmel, du hast ja genauso dazu gelernt.
Genau, sometimes you win, sometimes you learn.
Yeah.
Und ist eigentlich wirklich so, man muss halt einfach dann das aus dem, also wir setzen uns dann wirklich hin und sagen, okay, was haben wir jetzt daraus gelernt, was machen wir 6-mal anders, was hat da jetzt nicht gepasst? Und und dann geht's weiter und da muss man halt wieder aufsteigen und schauen, dass man da halt wieder Spaß kriegt. Man darf sich halt nicht zurückhalten lassen oder Arbeit ziehen lassen. Also man sagt, das hat jetzt nicht funktioniert, jetzt mache ich gar nichts mehr, das zieht mir jetzt an, sondern einfach weitermachen und das ist halt das A und O.
Eindeutig, eindeutig. Wie seht ihr generell so das Thema Fotografie von wegen, ist cool, wenn man jetzt sie viel und breit aufstellt oder ist besser, wenn man sie sehr, sehr schmal und in eine Nische reinstellt? Ich meine, ich habe da eine ganz eindeutige Antwort für
mich. Also die Antwort ist eigentlich für jemanden, der das so wie du schon jahrelang praktiziert, ganz einfach. Und wird ja jeder Arzt als Spezialist für Knie, der eine ist für die internen Sachen zuständig, der eine nur für den Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Da siehst du schon, das sind alles Leute, die sich irgendwas spezialisiert haben. Und du kannst nicht in 100 Sachen richtig gut sein, sondern du bist überall ein bisschen durchschnittlich, vielleicht sogar unterdurchschnittlich, machst aber dafür alles. Und richtig gut kannst du in etwas nur werden, wenn du den Fokus auf das setzt und dann die anderen Dinge einfach nachsagst. Das ist am Anfang schwierig, das haben wir auch lernen müssen. Aber für uns ist es ganz klar, Spezialist sein. Mhm. Und wenn man es nicht zu eng machen möchte, dann muss man aber zumindest brandtechnisch Unterteilungen machen, weil wir sehen so oft Hochzeitsfotografen, die vielleicht auch noch so einen Namen oder sowas in der Form als Hochzeitsfotografen haben, und dann kommst du auf die Website und die ersten paar Eindrücke, die du kriegst,
ist Baby,
sind
Family,
weit weg von dem, was
sie eigentlich mit Namen. Und ein bisschen Architektur dazwischen, ja. Ein paar Tierfotos. Und ich glaube, als Kunde hast du schon gar keine Lust mehr. Oder dann, also du schaust hin, siehst kein Hochzeitsbild, bist in 3 Sekunden weg.
Du siehst ein Aktfoto beim männlichen Hochzeitsfotografen als erstes auf der Seite, dann denke ich mir als Bräutigam, weiß jetzt nicht, ist das jetzt der Richtige für meine Braut, wenn ich nicht dabei bin?
Oder ich denke mir als Braut, will ich das denn, will ich, dass der mich fragt, ist das jetzt, das ist eine unangenehme Situation, genau. Manche finden das nicht schlimm, manche wiederum schon.
Genau.
Ich glaube, dass man, wenn man sein passenden Kunden treffen will, den man haben will. Das ist sowieso im Allgemeinen erstmal eben eine Mindset-Sache, dass man sagt, wen will ich denn ansprechen, wer ist denn mein Kunde, wer ist meine Zielperson, was will ich eigentlich machen in meinem Leben? Und dann darauf wirklich fokussieren und schauen, okay, was will der denn sehen? Also so einen inneren Avatar, die Caro, die ist meine Braut, das ist meine Traumbraut, die würde ich gerne erreichen, was will die sehen, mit was kann ich ihr helfen, wie kann ich ihr das Leben vereinfachen, und wie kriege ich die dann, ja? Und wenn ich ganz viel verschiedene Sachen mache, werde ich auf alle Fälle nicht die eine Person komplett 100% erreichen.
Gibt ein paar Themen, die sich vereinen lassen. Also du kannst natürlich als Hochzeitsfotograf schon auch Families und sowas betreuen. Das, glaube ich, das lässt sich vereinbaren. Ganz streng genommen würde ich trotzdem aber 2 verschiedene Brand-Sachen fahren, weil die anderen einfach in einer anderen Lebensphase sein wie die anderen.
Genau, es ist ja nicht das, was du machst, sondern das, was du zeigst. Also wir haben auch Dinge gemacht im Hintergrund oder machen immer noch manchmal Sachen, die wir jetzt einfach nicht nach außen präsentieren wollen, eben um nicht die Avatar-Braut zu erreichen, sondern das nur für uns machen oder sowas. Genauso muss man sehen, dass man halt einfach, man kann machen, was man möchte, prinzipiell, weil es gibt ja Leute, die sagen, was ist denn, ich will aber das ausprobieren, ich will das einmal mal gemacht haben oder so. Überhaupt kein Problem, einfach nicht nach außen sagen. Also einfach das sagen, wo man wirklich die Kunden anziehen will, und alles andere, was man sich mal austestet oder so, muss ja nicht unbedingt irgendwie auf Instagram oder auf Facebook erscheinen.
Das ist cool. Wie wichtig ist für euch Instagram und Facebook, also Social Media im Allgemeinen?
Schon sehr wichtig, also in verschiedenen Belangen. Die Gewichtung an und für sich schwingt ja schon seit Jahren immer rum, was früher für die Leute MySpace war, ist dann auch Facebook geworden und so weiter und so fort. Facebook ist nach wie vor meiner Meinung nach eine starke Plattform. Instagram ebenso, genauso wie Pinterest. Twitter jetzt direkt sehe ich jetzt nicht so dramatisch für unseren Bereich, als weil es einfach bei uns in einem Breiten nicht so richtig angekommen ist. Also es ist eine Informationsquelle für das, was du selber machst, um dich da mit dem, sagen wir mal, im Business auszutauschen, vielleicht auch nur unterhalten zu werden oder sonst irgendwas. Aber ich ist jetzt kein Muss, meiner Meinung nach. Aktuell würde ich sagen, ist ein Muss 100%ig Instagram. Wenn man es ein bisschen erweitern will, kann man vielleicht für die Zukunft TikTok noch dazu nehmen und da irgendwie im Brandbuilding aktiv sein. Und das andere ist natürlich Facebook, natürlich nach wie vor, wenn es auch nicht mehr von den Reichweiten her so ist, dass man sich da brutal freut drüber, aber es ist trotzdem noch sehr viel los.
Man darf sich natürlich eben auch nicht beschweren. Es gibt ganz viele Leute, die sich immer dann beschweren und bei mir geht gar nichts und das ist das. Man muss es einfach als Tool sehen, als Gratis-Tool, das man da kriegt, für seine Firma oder für sein Produkt Werbung zu machen oder nach außen zu zeigen, was man überhaupt hat, wer man ist, und eben weniger beschweren und mehr draus machen. ist immer ganz gut. Man kann gerade über Instagram zum Beispiel kannst du extrem persönlich gestalten, gerade durch die Stories, durch das alles. Du kannst dein Produkt oder dein Foto, dein fertiges Foto, dein Endprodukt und die selber persönlich in einem Ding präsentieren und nach außen bringen. Und wenn du nur 10 Leute zuschauen und 10 Leute sagen, hey, cool, kriegst du ein Herzerl und schreiben was drunter, ist das besser wie nix. Und man muss das halt so sehen, genauso als Werbung.
Ich habe ein Instagram-Posting gemacht oder eine Story.
Apropos.
Ja. Na, voll.
Ja. Also, ja, muss man echt so sehen, also Gratis-Tool und das auch richtig nutzen und vor allem, also es gibt ja viele, die sagen, bei mir läuft es irgendwie nicht und dann schaust du auf Instagram und sagst, ja, wann hast du das letzte Mal gepostet? Ja, vor einem Monat.
Ja, und das ist wahrscheinlich sogar nicht.
Hast du schon mal eine Story gemacht? Also. Genau, hast du mal eine Story gemacht? Nein, noch nie eine Story gemacht, aber du hast gar kein Foto von dir drin. Ja, das wollte ich eigentlich eh mal machen, aber habe ich noch nie gemacht. Und dann, und dann halt quasi überlegen, einfach wie kann man es denn wirklich nutzen, dass es
anders ist. Jetzt habt ihr bei den Plattformen ich sage was klassisch, mein TikTok nicht, aber die klassischen Plattformen gesagt. YouTube habt ihr gar nicht erwähnt. Wie seht ihr YouTube?
Ja, also kannst du natürlich alle aufzählen, du kannst Snapchat auch noch aufzählen und so weiter. YouTube ist meiner Meinung nach aktuell wirklich noch sensationell, um das als Zentrum zu nutzen für das, was man machen möchte. Ich glaube, geht nach wie vor. Ist eine tolle Plattform. Ist wie überall, es ist auch so, man kann sich auf eine Sache konzentrieren. Ja. Wir haben jetzt YouTube, aber nicht so, dass wir wöchentlich 2-3 Videos raushauen, sondern einfach zwischendrin mal ein bisschen was. Haben schon ein paar Videos aus den letzten Jahren draußen, die teilweise 50.000 Plays oder sowas haben, was super ist für Themen, aber wir sind nicht drauf aus, da jetzt 100.000 Follower zu kriegen. Aber es wird Sinn machen, also es macht absolut Sinn, aber es ist halt so, dann leidet was anderes drunter. Also du kannst nicht alle Plattformen so bespielen, dass du richtig riesig bist auf allen, aber du könntest da eine raussuchen und die dann machen. Ja. Und die dann richtig gut, aber das soll die sein, wo man am meisten
Spaß hat. Das ist ganz genau der wichtige Punkt, weil nur jetzt irgendeine Plattform zu beschicken, weil macht halt jeder, dann macht man es halbherzig und dann bringt das nicht mehr.
So ist es. Ja. Aber YouTube ist sicher, gehört absolut zu den Top-Playern mit dazu. Es ist halt nicht so sehr als soziales Netzwerk, sondern
ist eher... Ist ein Podcast. Ja. Jemand nach außen zu erreichen. Einmal mit Bild auf YouTube und einmal Podcast mit Ton auf Reisen, mehr oder weniger.
Weil soziale Netzwerke für mich haben auch immer Engagement mit den Leuten untereinander und zur Plattform. Bei YouTube hast du zwar wohl die Kommentare und so weiter, aber es ist jetzt nicht so, was sind da...
Ja, es ist ja schon mal vorgefertigter Content und man kann dazu was sagen, aber es ist kein Austausch.
Über Kommentare schon, aber trotzdem, es ist meiner Meinung nach jetzt nicht der brutale soziale Netzwerk. Ja. Pinterest genauso nicht. Pinterest ist eigentlich E-Commerce-Plattform und wird sicher noch krasser werden für das Ganze, aber da ist halt, sozial momentan finde ich extrem TikTok, klar Insta-Story oder Instagram im Allgemeinen und hoffentlich irgendwann wieder ein bisschen zurück zu Facebook, dass dort auch wieder die Reichweiten mehr unterstützt werden, die, sagen wir mal, organisch möglich wären. Da ist es natürlich eine große Beeinschränkung. Aber die Leute schauen immer ziemlich viel auf Statistiken und wie viel Leute erreiche, anstatt auf die Qualität. Wer ist denn derjenige, der mir da tatsächlich zuschaut? Und das ist wesentlich wichtiger.
Ja, und vor allem das auch so als etwas sehen, als Bereicherung, dass man eben sich selber zum Beispiel nach außen bringen darf und kann und mit einem total coolen Tool. Also eben, wo hätte man sonst die Chance dazu? Geht ja gar nicht. Oder schwierig zumindest.
Ja. Wie seht ihr generell den Punkt, wenn man jetzt quasi auf die verschiedensten Plattformen überall ein bisschen was macht, dass man irgendwie vergisst, auf seiner eigenen Webseite was machen?
Ja, das hat mit den sozialen Plattformen gar nichts zu tun, dass man das wahrscheinlich vergisst. Wir haben bei unserem Blog zum Beispiel auch, das ist einfach immer mal ein bisschen weniger geworden, dann ist wieder ein bisschen mehr Zeit und so weiter. Ich finde, dass man ein bisschen aktuelle Arbeiten von sich als Fotograf sicher immer aktualisieren soll. Da geht es gar nicht so sehr um das Webseitendesign an und für sich, sondern den Inhalt ein bisschen austauschen. Bei einer statischen Seite einfach das Portfolio ein bisschen erweitern. Und im Blog, wenn man regelmäßig ein bisschen was zeigen kann von aktuellen Arbeiten, ist es sicher auch gut. Hängt aber natürlich davon ab, wie schickt man den Traffic jetzt auf seine Seite. Einfach so durch Google oder eben auch zufällig oder regelmäßig wiederkehrend. Ist natürlich eine andere Strategie. Also da kann man immer füllen und das Ganze über die sozialen Medien verteilen. Wir selbst machen jetzt nicht extremst viel Blogging in letzter Zeit, aber wir probieren trotzdem immer wieder was rauszuhauen.
Genau, wir machen dann, früher haben wir wirklich jede Woche gebloggt, also das hat sich geändert. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das ist, wie viele Leute sich da wirklich noch, zum Beispiel, früher mal extrem viel Kommentare gehabt am Blog, also das war nicht so, dass auf Facebook viel war, also auf Facebook auch, aber dann sind die Leute zum Blog gegangen und haben wirklich da noch kommentiert. Ich weiß nicht, wie es so im Allgemeinen ausschaut, bei uns wird das viel weniger, also liegt wahrscheinlich daran, dass man einfach überall kommentieren kann und sollte und dann bist du schon auf Instagram oder Facebook und dann schreibst du auch nochmal was. Wird wahrscheinlich einfach zu viel. Das heißt, wir beschränken uns auf ein paar Blogposts, wo wir sagen, das erreicht eben unseren Idealkunden oder das wäre halt eben eine Hochzeit, die uns gefallen würde, dass die Leute, die das anschauen und sagen, okay, na, mit viel wie, also die, das würde mir auch gefallen, also eben um die Zielgruppe zu erreichen, aber jetzt nicht mehr so dieses wöchentliche Bloggen. Das ist dann eher, glaube ich, dadurch, dass man eh fast täglich auf Social Media ist und täglich irgendwelche Sachen postet, ist das quasi so ein bisschen außen vor, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Es ist halt so, dass der Konsum hat sich ein bisschen verändert vom jetzt wirklich runterlesen von einer Seite und dann Bilder schauen, ist hin zu Audio, Spur und natürlich Video gegangen, ganz stark. Und ich glaube, dass da der eigentliche Blogpost, wo du 100 Fotos reinklopfst, jetzt nicht mehr so mit dem ganzen Feeds, die es überall gibt mit Bildern und Videos und so weiter, das nicht mehr so die Aufmerksamkeit direkt hinlenkt. Aber wir probieren es trotzdem ein bisschen zu füttern, allein deshalb, dass wenn Leute zufälligerweise oder durch irgendwelche Kampagnen hinkommen auf einen Blog und eben als Zielgruppe, dass sie dann halt aber sehen, dass es aktueller Content ist.
Mhm. Und im schlimmsten Fall
dreht... Das letzte Mal gepostet, 2017, ist halt einfach... sofort eine Abschreckung für jemanden, der sagt, arbeiten die überhaupt noch was? Tun die überhaupt noch was? Sind die überhaupt noch buchbar?
Ja. Ganz genau.
Stimmt, ja. Ja,
ja voll. Ich meine, ich probiere es ja bei mir so machen, dass ich jetzt am Blog quasi ein wenig mehr poste oder immer so die aktuellen Sachen, weil man weiß halt nicht, wo die Plattformen sich hinentwickeln und was dann halt mit dem Content dort irgendwann einmal passiert. Und darum schaue ich da immer, dass jetzt die Homebase, quasi das Zentrum, eigentlich ein wenig gefüttert wird. So mein Ansatz.
Ja. Genau.
Macht super Sinn, ja.
Macht absolut Sinn. Also, dass es daheim quasi passt und ordentlich ist und dann alles andere außen ist natürlich immer von außen abhängig, weil wer weiß, was mag oder egal wer irgendwann mal vorhat, irgendwas zu machen und plötzlich ist alles im Keller oder alles wird gesperrt oder keine Ahnung was, dann steht man da.
Ja, das sehen wir jetzt auch mit unserer Kenny Community 2.0, dass wir eben da jetzt eine eigene Plattform haben, wo man auch einfach nicht mehr für alles Mögliche nicht mehr abhängig sein von Instagram und Facebook und unserer Community mehr oder weniger auf unseren eigenen sagen wir mal, Homebase stellen können. Und das ist für uns eines der nächsten großen Dinge, das geht demnächst live, beziehungsweise in den nächsten Wochen und Monaten sind wir da dann fertig. Und da freue ich mich halt darauf, dass ich nicht mehr abhängig bin von einem anderen Playground, wie Instagram oder was auch immer, für den Kern der Leute.
Ganz genau, da geht es genau um die Kerngruppe.
Ja. Genau, so ist es.
Sehr cool. Wenn jetzt Leute Fotos von euch sehen wollen, was ihr glaubt, wo sollen sie am besten hinschauen? Nachdem überall, aber.
Ja, genau. Also im Grunde ist natürlich auf Instagram aktuelle
tägliches,
Postings.
Genau, fast tägliches aktuelles Update, sagen wir so.
Genau, nicht nur jetzt an aktuell fotografierte Sachen, sondern auch mal sicher ein paar Throwbacks von das ist eigentlich das Portfolio, wenn es wirklich nur um Bilder schauen geht. Website ist natürlich auch, wo Bilder sind und aktuelle Sachen drauf sind. Blog ist eher so Strecken, wenn man wirklich mal sagt, man hat eine Hochzeit, die wir dort gepostet haben, dann sieht man halt von der einen Hochzeit mehr. Oder auch eben Video zum Beispiel ist da öfter integriert. Und das sind eigentlich so die Sachen, eigentlich unser Homebase oder Instagram ist eigentlich für Bilder jetzt das Beste. Wir haben jetzt den Candy School Talk gestartet am Anfang des Jahres, wo wir einen Instagram-Account mit Tipps und Tricks mehr oder weniger füttern, was einfach außerhalb von Pretty Pictures auf unserem normalen Account
Weil
wir einfach aktiv sind, also, dass man sagt, man hat auch Postings zu gewissen Themen, Instagram, TV oder sowas und das nicht zu sehr mit der Zielgruppe Richtung Brautleute vermischen.
Wir wollen das ein bisschen teilnehmen, weil die Fotos ja doch eigentlich für die Kunden sind, die uns buchen wollen oder viel. Und viele Leute interessiert sehr, wie kommt man zu dem Foto und tausend andere Fragen, die jeden Fotografen quälen, weil jeder so vor sich selber herwerkelt, ganz alleine. Und eben, wie du sagst, welche Tools, welche Sachen, wie macht man das und wie geht man das an und überhaupt einfach gemeinsam durch Themen durchgehen und das wollte man jetzt ein bisschen outsourcen und einen eigenen Kanal machen.
So ist es.
Sehr cool. Die Links sind natürlich dann alle in den Shownotes für die Zuhörer.
Genau.
Sehr cool.
So, haben wir noch irgendwas zum Sagen? Oder gibt es irgendwie so eine Empfehlung, was jetzt, wenn jetzt wer neu anfängt und in irgendeiner Business vielleicht eine Hochzeit gäbe, was den Leuten mitgeben wollt?
Boah, also auf alle Fälle geht es die Abkürzung, also geht es nicht diesen ewig langen Weg und macht jeden Fehler selber, sondern holt euch Mentoren, Workshops, geht zu Seminaren, bildet euch nicht nur weiter im Sinne von der Fotografie, also weil das kreative Herz hast du meistens eh schon, wenn du da in die Richtung gehen willst, sondern bildet ihr auch weiter im Bereich Business, Persönlichkeitsentwicklung. Einfach Dinge, mit denen du dich wahrscheinlich bis jetzt weniger beschäftigt hast oder die am Anfang ist ja eben erstmal, wie kriege ich das Foto hin, aber dann die nächste Frage ist, wie kriege ich das Foto an den Mann und das nicht als Schande sehen, also nicht als, das ist Business, das ist was Böses, sondern als etwas, was dir das ermöglichen wird, aus deinem Traum einen Job zu machen.
Ist cool.
Genau,
ja. Ja, also das Businessbein ist meistens ein bisschen verkümmert wegen der Fotografiebein bei Selbstständigen, weil der Weg eigentlich über die Fotografie führt, nicht über, ich bin jetzt Unternehmer, was mache ich denn? Und dann nimmst du eine Kamera in der Hand, den Weg, den gibt es sehr, sehr selten.
Das stimmt.
Ja. Genau, und das wirklich begrüßen und die darauf freuen, das machen zu dürfen und eben nicht als Bürde sehen, nicht als, oh mein Gott, jetzt muss ich mich verkaufen, sondern als, yeah, ich darf ihn da draußen bringen, ich will damit Geld verdienen, ich will davon leben und nicht wieder in 2 Jahren wieder in meinen alten Job zurückgehen, den ich eigentlich eben gerne aufgehört hätte.
Und Geduld haben.
Genau, und Geduld haben. Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
Fleißig sein und geduldig sein.
Genau, das ist cool.
Ja.
Cool, cool. Okay. Das lasse ich als Schlusswort einfach so stehen. Dann, ihr zwei, sag ich nochmal danke für eure Zeit und fürs Reden.
Ja, danke schön.
Wir haben es geschafft mit der Stunde.
Voll. Ziemlich genau sogar, ja. Cool. Dann, hochoffiziell, danke auch für die Zuhörer fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bei der Bildbesprechung. Also dann, ciao, ihr zwei.
Wir danken.
Tschüss, ciao, servus, danke.
Dankeschön.